Herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge von Herr mit dem schönen Leben, unserem Podcast zum materialistischen Feminismus. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Carly Feminists und Klasse für sich. Und wir starten jetzt nach einer etwas längeren Pause durch mit einer neuen Folge, die auf jeden Fall sehr spannend werden wird. Ich bin Selvi.
Und ich bin Senta.
Heute wollen wir über das Thema Arbeit und Behinderung sprechen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat das Thema Ableismus im intersektionalen Feminismus in den letzten Jahren immer mehr Beachtung gefunden und es wird immer mehr auch darüber gesprochen. Aber wir fragen uns, ob das eben in der Form ausreichend ist. Dafür wollen wir heute speziell auf die Perspektive von Arbeitsverhältnissen von Menschen mit Behinderung eingehen und darüber sprechen, warum in Deutschland immer noch Menschen unter dem Mindestlohn arbeiten müssen. Wir wollen auch auf die spezielle Perspektive von Frauen und nicht-binären Personen eingehen. Wir wollen darüber sprechen, was sich verändern müsste und, große Frage, ob das im Kapitalismus überhaupt möglich ist. Dafür haben wir heute Anne Gerstorf zu Gast. Sie ist eine echte Expertin auf dem Gebiet und schreibt und arbeitet sehr viel zu dem Thema. Sie schreibt beispielsweise für die Neue Norm und arbeitet als Projektreferentin bei Job Inklusive. Und ich würde jetzt gerne das Wort an dich übergeben, Anne. Wer bist du? Was machst du? Und gerne auch die unterschiedlichen Initiativen, für die du arbeitest und deinen Aktivismus.
Genau, also ich bin Anne Gerstorf, lebe in Berlin und bin eine von 25 Sozialheldinnen. Das ist ein Verein in Berlin, der sich für Inklusion und Innovation in der Gesellschaft einsetzt. Das heißt, wir verstehen uns als konstruktive Aktivistinnen. Also wir kritisieren ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft nicht inklusiv sind, aber zeigen eben auch Lösungen auf oder Wege, wie wir ja diese Diskriminierung beheben können, machen dazu ganz viel zum Thema Barrierefreiheit. Also wie komme ich in einen Café oder in ein Kino oder in andere Läden, aber eben auch ein großer Teil, den wir machen, ist Sensibilisierungsarbeit. Das heißt, wir haben die Neue Norm als ein Online-Magazin und mein Hauptschwerpunkt ist sozusagen Job inklusive. Das heißt, wir informieren darüber die Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmen, Politik, wie mehr Menschen mit Behinderungen einfach überall dort auch arbeiten können oder sollten, wo alle anderen Menschen auch arbeiten und wie dort eben Benachteiligung und Diskriminierung abgeschafft werden. Genau, und nebenbei bin ich noch für ganz viele andere Initiativen irgendwie engagiert, unter anderem für Ability Watch, den Teil sozusagen der modernen Behindertenbewegung sind, und meine Schwerpunkte sind einfach so Bildung und Arbeit, aber eben auch Assistenz, also wie können Leute selbstbestimmt in ihren eigenen Wohnungen mit, ja, persönlichen Assistentinnen leben, und ihre Unterstützung, die sie brauchen, selbstbestimmt organisieren. Genau.
Super, ja, danke für den Einstieg. Ja, so generell ist zumindest auf dem Papier ziemlich viel in Bewegung auch, also was Inklusion angeht. 2006 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet und seit 2016 wird das Ganze dann auch in deutsches Recht umgesetzt, also Schritt für Schritt mit dem Bundesteilhabegesetz. Und da ist ein großes Thema eben auch Arbeit, dass alle Menschen, eben auch Menschen mit Behinderungen, von ihrer Arbeit leben können sollen. Und auch, dass sie zum Beispiel bei Einstellungen eben nicht diskriminiert werden dürfen. Also es ist jetzt erstmal so auf dem Papier und jetzt finden wir aber auf der Website von Job Inklusive zum Beispiel, dass die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen doppelt so hoch ist wie die von Menschen ohne Behinderungen und dass etwa 300.000 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung für ein Taschengeld arbeiten. Also, wie sind denn da die Arbeitsbedingungen jetzt für behinderte ArbeitnehmerInnen und mit was sind die da konfrontiert?
Also vielleicht fange ich schon mal ein bisschen weiter vorne an. Also die UN-Behindertenrechtskonvention wird schon länger auch in deutsches Recht übermittelt und die Antidiskriminierungsgesetze oder auch eine Grundgesetzänderung gab es ja schon vor etlichen Jahren, dass dort eben auch die Dimension Behinderung mit aufgenommen wird. Was wir halt beobachten ist, dass wenn wir über Vielfalt sprechen oder auch über Diskriminierungsdimensionen, fällt die Kategorie Behinderung ganz oft hinten runter. Also das können wir in Unternehmen beobachten, aber eben auch bei ganz vielen kleineren Initiativen. Das heißt, Menschen mit Behinderung haben eine geringere Sichtbarkeit, vielleicht auch als andere marginalisierte Gruppen, haben es halt auch nicht gelernt, ihre Rechte vielleicht so vehement einzufordern und blicken einfach auch noch nicht auf so eine lange politische Kultur zurück. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland ein sehr institutionelles System. Das heißt, wir haben ganz viele Behindertenwerkstätten, in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten. Das hat sich aus der Geschichte quasi so ergeben, dass man Lösungen brauchte für die Nachkriegsgeneration. Und ganz viele Menschen mit Behinderung arbeiten in diesen Behindertenwerkstätten und kommen da im Prinzip nicht mehr raus. Das heißt, der Übergang aus so einer Behindertenwerkstatt ist bei unter 1%. Und die Personen, die dort arbeiten, bekommen nur ein Taschengeld, obwohl zum Teil große Unternehmen ihre Produkte in diesen Behindertenwerkstätten produzieren lassen, kleinere Startups mit in dem Glauben, sie tun was Gutes, dort ihre Produkte verpacken lassen, Werkstätten haben, ja, Designabteilungen, also eigentlich fast alle Bereiche, die wir als Konsumentinnen sozusagen abdecken, werden auch von Behindertenwerkstätten abgedeckt. Und die Personen bekommen eben nur ein Taschengeld und sind ihr Leben lang aber weiter auf Sozialleistungen angewiesen. Und das widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention. Und dafür wird Deutschland eben kritisiert. Und gleichzeitig ist aber, glaube ich, ganz viel Unwissenheit auch seitens der Unternehmen, die vielleicht Menschen mit Behinderungen auch einstellen könnten, vorhanden. Kolleginnen haben Berufungsängste und Menschen mit Behinderung fehlt das Empowerment und die Vorstellungskraft, welche Optionen sie eigentlich haben und welche Möglichkeiten. Und wir haben in Deutschland mittlerweile ganz, ganz viele Maßnahmen und Gesetze und eigentlich Optionen, die das unterstützen sollten. Aber weil Behindertenwerkstätten so eine große Lobby haben und so ein starres System einfach sind, werden diese Alternativen gar nicht bekannt. Und Menschen mit Behinderungen wissen davon ganz oft gar nicht und Unternehmen halt auch nicht.
Ja, also würdest du sagen, der Wille wäre vielleicht da, wenn die Optionen öffentlicher wären? Oder denkst du, also ich meine, es ist ja auch eine Möglichkeit für Unternehmen, billig zu produzieren. Also ich kann mir vorstellen, dass da ja auch wirtschaftliche Interessen dranhängen. Denkst du, das spielt auch eine Rolle? Also dass Unternehmen eben ein Profitinteresse damit verknüpfen? Oder denkst du, das spielt keine Rolle?
Also Unternehmen profitieren davon, wenn sie in Behindertenwerkstätten produzieren lassen zum Beispiel, weil sie einfach einen Teil der Ausgleichsabgabe sparen. Also ab einer bestimmten Größe müssen Unternehmen eine bestimmte Quote an Menschen mit Behinderungen erfüllen. Und wenn sie sozusagen in Behindertenwerkstätten produzieren lassen, wird ihnen ein Teil dieser Quote erlassen. Und es ist zum Teil auch wirklich günstiger für Unternehmen. Gleichzeitig finde ich es aber ein bisschen schwierig, immer zu sagen, Unternehmen wollen nicht. Weil ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen würden schon auch wollen oder hätten Interesse daran. Sie wissen halt nur nicht, wie oder wie es geht. Und da haben wir einfach eine strukturelle Diskriminierung, dass es einfach so krasse bürokratische Hürden auch gibt, die sowohl Unternehmen als auch Menschen mit Behinderung nehmen müssen, um dann halt andere Unterstützung zu bekommen, dass wir da sehen, dass das eigentlich der Punkt ist, warum wir mit der Inklusion im Bereich Arbeit nicht wirklich weiterkommen.
Also geht es dann auch um ganz viel Bildungsarbeit, Möglichkeiten aufzuzeigen. Hast du da vielleicht auch positive Beispiele, wie man sich das vorstellen kann, also wie es gelingen kann?
Genau, also es ist ganz viel Sensibilisierungsarbeit, die wir einfach auch machen und auch im Rahmen von so Podcasts, die diesen vielleicht auch zeigen, genau, dass Leute erstmal drüber nachdenken und das System kritisch hinterfragen und gleichzeitig, genau, sensibilisieren wir auch Unternehmen und zeigen natürlich Wege auf. Also es gibt zum Beispiel sowas wie Arbeitsassistenz. Also ich selbst arbeite auch mit Arbeitsassistenz. Das heißt, alles, was ich körperlich nicht tun kann, was aber zu meinem Job gehört, wie vielleicht mir Kopfhörer aufsetzen, den Laptop aufklappen oder von A nach B fahren oder wenn ich Workshops in Präsenz gebe, Flipcharts aufzuhängen oder da irgendwie was dran zu schreiben, das übernimmt dann meine Arbeitsassistentin. So, und genauso kann es das natürlich auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Beispiel geben, dass es einfach jemand gibt, der viel, viel öfter die Arbeitsschritte erklärt. Der irgendwie sagt so, heute ist Montag, heute stehen die und die Aufgaben an. In der und der Reihenfolge musst du die machen. Guck mal hier nochmal, hast du an das gedacht? Das nennt sich dann Jobcoaching. Und gleichzeitig kriegen Unternehmen auch finanzielle Ausgleichsleistungen, falls ein Mensch mit Behinderung nicht so schnell arbeiten kann oder nicht so effizient ist vielleicht, wie auch jemand ohne Behinderung. Ne? Also das ist nicht immer so, also ich würde behaupten, mein Workload ist auch relativ groß. Aber natürlich brauche ich, um von A nach B zu kommen, auch irgendwie mehr Zeit als vielleicht eine Kollegin, die einfach mal eben so in die S-Bahn hüpft und nicht erst 10 Minuten zum Jacke anziehen braucht. So, ne? Also das sind, glaube ich, so Rahmenbedingungen, die man vielleicht auch einfach mit bedenken sollte. Aber dafür haben wir auf jeden Fall Maßnahmen oder Unterstützungsleistungen. Nur der Weg dahin ist halt super kompliziert.
Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall die eine Seite, habe ich verstanden, dass sich da noch viel ändern müsste, dass diese Angebote einfach viel leichter zugänglich sind. Das andere, was jetzt die letzten Monate ja auch auf Social Media relativ groß war, war die Forderung nach einem Mindestlohn in Werkstätten, wobei wir uns jetzt natürlich auch mehr damit beschäftigt haben und also diese Forderung ist ja bei weitem nicht neu. Aber denkst du, das wäre zum Beispiel auch so ein Schritt in die richtige Richtung? Denkst du, das wird kommen? Und was ist deine Einschätzung? Ist dann alles gut? Oder ist dieses System Werkstatt generell eher hinderlich für die Inklusion?
Also ich glaube, die Forderung nach dem Mindestlohn ist ein wichtiger erster Schritt und es kann auf jeden Fall nicht so bleiben, wie es jetzt ist, dass eben Leute wirklich krasse Sachen produzieren, lange am Stück dort arbeiten und dafür dauerhaft von sozialen Leistungen abhängig sind. So Behinderungen hin oder her, aber das ist einfach eine Diskriminierung und in unserem System geht das nicht. So, aber nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass Behindertenwerkstätten kein inklusives System sind. Also sie sind alles andere als Inklusion, weil dort einfach ausschließlich Beschäftigte mit einer Behinderung oder einer psychischen Beeinträchtigung eben arbeiten, die irgendwie so gelabelt wurden, und ein Großteil der AnleiterInnen, der GeschäftsführerInnen, der anderen Personen, die da halt als Pädagoginnen und BetreuerInnen arbeiten, sind halt Personen ohne Behinderung. Und es gibt kein Durchlass, ne? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du da drin bist, kommst du eigentlich nicht wieder raus. Und insofern ist es alles andere als Inklusion, und deshalb muss die logische Konsequenz sein, dass wir uns um Alternativen kümmern, beziehungsweise nach und nach einfach Behindertenwerkstätten, ja, abbauen und abschaffen. So, das gibt große Sorge von den Beschäftigten, die dort drin sind, dass jetzt sofort alle Behindertenwerkstätten geschlossen werden. Das ist ja natürlich niemandem damit geholfen, wenn Leute ohne Perspektive und Arbeitsstruktur oder Tagesstruktur irgendwie ohne Begleitung dann sind. Aber wir müssen auf jeden Fall den Einstieg in den Ausstieg schaffen.
Und hast du deine Vorstellung, wie das konkret funktionieren kann? Also vermutlich erstmal mehr Alternativen schaffen? Oder was wären noch so Schritte?
Genau, also ich glaube, wir haben diese Alternativen schon, ne, mit dem Jobcoaching, also dass jemand begleitet wird, wenn er im Unternehmen arbeitet, dass es da jemand gibt, der eben erklärt, was muss wann wie getan werden, dass er einfach Unterstützungsleistung individuell angeboten werden und nicht in Gruppen zusammengefährt, sag ich mal, und dann gibt es da eine Betreuerin, die für 9 Leute zuständig ist, sondern diese Betreuerin kann vielleicht ja auch in 9 Unternehmen fahren und da die Leute individueller begleiten oder so, ne? Also ich glaube, es gibt diese Optionen, und wir sehen das ja auch in anderen Bereichen, dass diese Leute in Gruppen aufgrund eines Merkmals zusammentun, eigentlich keine positive Entwicklung hat, sofern sie nicht freiwillig und als Empowerment-Räume gedacht ist.
Ja, es hört sich jetzt auch so an, als müsste da richtig viel Geld einfach auch in die Hand genommen werden müssen. Hast du da den Eindruck, dass die Politik das ernst meint mit der Inklusion?
Schwere Frage. ich glaube, dass zum Teil, oder dass es unterschiedlich ist. Ich glaube, es gibt PolitikerInnen, die wollen und die das irgendwie verstanden haben und die da vielleicht auch bereit für wären. Aber es gibt natürlich auch ganz viele PolitikerInnen, die irgendwie selbst in irgendwelchen Aufsichtsräten von Behindertenwerkstätten sitzen. So, die haben natürlich kein Interesse daran, dass das sozusagen abgeschafft wird. Und ich meine, es ist für uns alle ja irgendwie bequem, ne? Personen in eine Behindertenwerkstatt zu packen. Da müssen wir uns als Mehrheitsgesellschaft nicht darüber Gedanken machen, wie ist es denn, mit einem Kollegen zu arbeiten, der vielleicht depressiv ist und immer mal ausfällt? Oder wie ist es, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dem ich alles 5-mal erklären muss? So, und das ist für uns alle bequem und natürlich auch für PolitikerInnen bequem. Aber gleichzeitig bin ich mir immer gar nicht so sicher, ob Inklusion auch am Ende wirklich so viel mehr Geld kostet. Das klingt natürlich so, dass es irgendwie viel Geld ist, wenn alle einzelne Unterstützung erhalten. Aber zum Beispiel ich, ne? Ich wohne in einer eigenen Wohnung, ich gehe einer Arbeit nach und ich beschäftige 8 Assistentinnen, die ja wiederum irgendwie durch mich einen Lebensunterhalt finanziert haben, die nicht von irgendwelchen staatlichen Unterstützung angewiesen sind. Also ich glaube, wenn wir das aus einer sozialeren Perspektive sehen würden, gäbe es da auf jeden Fall auch einen Mehrwert. Und es gibt Initiativen, die im Prinzip das Geld, was Behindertenwerkstätten bekommen, und die bekommen nicht wenig vom Staat, also das vielleicht auch mal dazu, und dann ja auch noch von den Unternehmen. So, wenn man das sozusagen ja ummünzen würde in wirklich individuelle Unterstützung, dann würde man da, glaube ich, schon ein ganzes Stück weit kommen.
Ja, wahrscheinlich wie so oft, das Geld an die Hand zu nehmen, das ist eine Sache, aber
Genau.
tatsächlich umzudenken und sich selbst zu verändern, das ist natürlich nochmal die wesentlich kompliziertere Sache. Wir sprechen ja eigentlich gerade über Arbeitskämpfe, also es geht ja darum, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und so ein klassischer Akteur wären ja eigentlich auch Gewerkschaften. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass die Gewerkschaften sich da jetzt groß einbringen oder engagieren. Falls es doch so ist, dann korrigiere mich gerne. Genau das, jetzt eben die Frage, gibt es Beispiele dafür, wo Arbeitskämpfe inklusiv gestaltet wurden? Oder gibt es andere Protestformen oder eben Verbündete in diesem Kampf?
Also das Thema beginnt, glaube ich, gerade erst so, dass irgendwie ein Bewusstsein besteht, dass irgendwie auch der Arbeitsmarkt, wie es so heißt, irgendwie inklusiver gestaltet werden müsste, obwohl es ja in unserem System eine total wichtige Rolle spielt. So, insofern ist da eigentlich, also gibt es das im Prinzip nicht, dass Gewerkschaften bisher irgendwie da auf den Plan getreten sind. Tatsächlich gab es vor kurzem sogar eher das Gegenteil, dass sich eine Gewerkschaft eher total positiv über Behindertenwerkstätten geäußert hat und dann auf Twitter sozusagen einen ziemlichen Shitstorm bekommen hat. Genau, insofern beginnt es gerade erst auch mit der Petition von Lukas Krämer, die ihr vorhin angesprochen habt, dass es da irgendwie eine Art Kampf gibt. Und das Problem ist halt auch, dass die Beschäftigten in den Behindertenwerkstätten nicht als ArbeitnehmerInnen gelten, sondern die gelten nur als Arbeitnehmer ähnlich. Und das heißt, so ganz viele Rechte, die halt ArbeitnehmerInnen haben, haben die Beschäftigten an den Behindertenwerkstätten nicht. Und ja, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein, wenn ich es sage, aber Menschen mit Behinderung sind selten wirklich sehr politisch, weil sie eher gelernt haben, dass sie BittstellerInnen sind und dass sie halt dankbar für ihre Leistungen sein müssen. Und so Rechte einfordern können Menschen mit Behinderung tendenziell eher schlecht. Und natürlich auch nicht alle und so, aber genau, das muss ich, glaube ich, brauche noch ganz viel Empowerment und VorreiterInnen wie Lukas Krämer und Leute, die da halt wirklich auf den Tisch hauen und sagen, ey, das System geht überhaupt nicht und wir müssen hier jetzt mal ganz dringend was ändern. Und Lukas war ja selber auch in der Behindertenwerkstatt. Genau. Und vielleicht wäre das auch noch mal ein spannender Gast für einen eurer Podcasts.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, wir gehen jetzt auch weiter, obwohl das natürlich ein Thema ist, wo man wirklich noch lange drüber reden könnte. Gute Verbündete sein.
Ja, wobei mich noch interessieren würde, was Also was könnten wir jetzt als nicht behinderte Menschen sozusagen tun? Also wie könnten wir irgendwie unterstützen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, halt wirklich Menschen zu empowern. Also das heißt, wenn euch jemand erzählt, hey, sie möchte da ein Praktikum machen oder will gerne das und das werden, dann nicht zu sagen, oh nee, das kannst du nicht oder das wirst du eh nicht schaffen oder oh, wie soll denn das gehen, sondern eher zu gucken, hey, coole Idee, was brauchst du dafür? Ich kenne da jemanden, soll ich den mal fragen, ob da vielleicht ein Praktikum möglich ist, weil ganz oft ist einfach der Einstieg über Kontakte und ja, Netzwerke auch, glaube ich. Der macht es vielen Menschen mit Behinderung, glaube ich, einfacher. Insofern da Unterstützung anzubieten, offen zu sein, aber ich glaube auch gleichzeitig zu hinterfragen, wenn irgendein Produkt ein Label hat produziert in einer Behindertenwerkstatt, ist das wirklich eine coole Werbung zum Beispiel oder ist das nicht eigentlich eher was ich kritisch sehe zum Beispiel? Und gleichzeitig auch, wenn wir sind ja fast alle irgendwo ArbeitnehmerInnen, also LohnarbeiterInnen, insofern vielleicht auch da mal zu fragen, hey, wie sieht denn das hier bei mir im Unternehmen aus? Wie viele Menschen mit Behinderung arbeiten hier denn eigentlich? Wollen wir das nicht mal irgendwie angehen? Finden wir nicht Aufgaben, die eine Person mit Behinderung auch tun kann? Genau, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte, die einfach Personen ohne Behinderung als gute Verbündete tun können.
Okay, danke. Genau, nochmal ein bisschen spezielleres Thema, denn bei behinderten Frauen spitzt sich die schwierige Situation nochmal zu. Laut statistischen Erhebungen schätzt nämlich jede dritte arbeitssuchende Frau mit Behinderung ihre Erfolgschancen, eine Stelle zu bekommen, als praktisch unmöglich ein. Genau, und wenn sie doch eine Arbeitsstelle bekommt, ist die häufiger als bei allen anderen Arbeitssuchenden eine geringfügige Beschäftigung. Und das und auch weitere Faktoren führen dann dazu, dass etwa die Hälfte der Frauen mit Behinderung von Armut betroffen oder bedroht sind. Und Männer mit Behinderung und nicht behinderte Frauen trifft Armut wesentlich weniger. Ja, wie kommt das dazu und vielleicht auch, was kann dagegen getan werden?
Also, es ist ja ein typisches intersektionales Phänomen einfach, dass, also, Frauen werden ja generell in der Arbeitswelt auch benachteiligt und kommen schwieriger in höhere Positionen. Und wenn die Person dann eben noch ein anderes Merkmal mitbringt, wie eine Behinderung, dann gibt es natürlich eine doppelte Diskriminierung. Und dann erlernen natürlich Frauen mit Behinderung oder Flinterpersonen mit Behinderung nochmal weniger sich durchzusetzen, die ganzen Skills, die vielleicht einfach dann auch nochmal wichtiger sind, ja, Unterstützung einzufordern, Dinge zu benennen, die man braucht, sind dann halt nochmal schwieriger. Und ich glaube, das führt dazu, und ich glaube, wir kommen da nur raus, indem wir wirklich ganz viel Bewusstsein dafür schaffen, aber eben auch Quoten. Also bei uns im Verein, der Vorstand besteht zum Beispiel jeweils zur Hälfte aus Frauen und Männern, oder auch gegebenenfalls nicht-binären Personen. Bei uns ist alles weiblich oder männlich gewesene Personen und zwei nicht behinderten Personen und zwei behinderten Personen. Ich glaube, da einfach auch ein Teil über Quoten vielleicht zu regeln, scheint vielleicht auch ein Weg, den wir als Gesellschaft brauchen, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn das einfach so funktionieren würde.
Ja, aber bis die Realität so weit ist, denke ich auch, muss da noch ein bisschen nachgeholfen werden. Vielleicht zum Abschluss noch ein sehr ernstes Thema. Wir haben ja bis jetzt viel über Diskriminierung am Arbeitsplatz gesprochen. Aber Behindertenfeindlichkeit, Ableismus zeigt sich eben nicht nur am Arbeitsplatz, sondern sehr häufig eben auch in Form von physischer Gewalt. Wo wir gerade beim Thema Frauen und nicht-binäre Personen waren. Wir wissen ja beispielsweise aus Statistiken, dass Frauen mit Behinderung einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Auch hier wieder ein klassisches intersektionales Problem. Wenn die Person dann natürlich noch schwarz oder of color ist oder trans, dann verschärft sich diese ganze Problematik natürlich nochmal. Aber eben nicht nur das. Wir erinnern uns Ende April an den Vierfachmord in Potsdam, wo 4 Menschen in einer Einrichtung, wo sie gelebt haben, ermordet wurden. Und also mein Eindruck war, dass auf jeden Fall in der Presse oft von einem tragischen Einzelfall die Rede war. Inwiefern würdest du es aber als ein strukturelles Problem sehen? Vielleicht nochmal zum Kontext. Also wir als Feministinnen oder ich auch persönlich beschäftigen mich gerade viel auch mit dem Thema Feminizide als die höchste Stufe patriarchaler Gewalt. Und denke, oder ist eben die Frage, sollten wir nicht diese Morde auch mit aufnehmen in diese Definition oder beziehungsweise parallel von eben einer höchsten Stufe ableistischer Gewalt sprechen und eben mehr auf die Strukturen dahinter gucken?
Also ich glaube, wir müssen das ganz dringend aufnehmen und ins Bewusstsein bekommen, dass es eben eine strukturelle Gewalt ist, weil da wurden 4 Leute umgebracht, denen wurde mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten, so, und eine 5. schwer verletzt. Und diese Personen waren in ihrer Wohnumgebung sozusagen und waren einer Person ja schutzlos ausgeliefert. Niemand konnte sozusagen Hilfe holen. Die Tat wurde auch erst später bemerkt. Und es stellen sich natürlich ganz, ganz viele Fragen auch auf. Also warum war die Person alleine mit den vielen Personen? Warum gab es da keine Hilfssysteme oder Notrufe? Ich meine, die vermutliche Täterin ist dann nach Hause gefahren zu ihrem Mann und hat irgendwie gesagt, du, ich habe da irgendwie ein paar Leute umgebracht. Und es gibt einfach ganz, ganz viele strukturelle Rahmenbedingungen, die eben Gewalt in Einrichtungen begünstigen. Also es gibt, ich vergesse mal den Vornamen, Bochman heißt der, ein Soziologe, der spricht auch von der totalen Institution. Das heißt, Leute arbeiten dort, Leute leben dort, deren Freundinnen sind da, und aus diesen Institutionen dringt halt nichts nach außen, weil es geschlossene Systeme sind. Und geschlossene Systeme begünstigen eben immer Gewalt. Und das müssen wir ganz, ganz dringend hinterfragen und ändern. Also hätten die Personen inklusiv gelebt, dann wäre das vielleicht einer Nachbarin aufgefallen oder irgendwie anderen Personen. Das ist, glaube ich, einfach die Spitze des Eisbergs, glaube ich, die wir gerade sehen. Aber ich meine, das passiert super oft und wir reden da aber eigentlich nicht drüber, weil es so ein bisschen das Narrativ ist, naja, die Person war auch überfordert, weil die Leute so schwer behindert waren. Und in den Medien wurde zum Teil von Erlösung gesprochen, was einfach mit nationalsozialistischer Sprache einhergeht. So, und da sehen wir ganz klar Strukturen, die mit Femiziden, mit rassistisch motivierten Morden, antisemitischen Morden auch vergleichbar sind. Und ich glaube, es ist wichtig, das eben zu thematisieren und eben auch mehr ins Bewusstsein zu bekommen, dass das eben auch ganz klar Ableismus und strukturelle Gewalt in Reinform ist.
Ja,
Ja, gerade was du angesprochen hast, gerade auch im Hinblick auf die deutsche Geschichte, ist es umso unfassbarer und dramatischer, dass mit solchen Worten noch über solche Vorfälle gesprochen wird und eben natürlich auch, wie wenig sowas allgemein thematisiert wird. Ja, dann hoffen wir, dass wenigstens dieser Podcast einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass dieses Thema mehr thematisiert wird und wir vielleicht irgendwann auch etwas daran verändern können. Und vielleicht möchtest du zum Abschluss uns noch erzählen, wie du dir eine perfekte Gesellschaft vorstellen willst. Wie sieht deine Utopie aus?
Eine perfekte Gesellschaft. Ich glaube, eine perfekte Gesellschaft ist inklusiv, hat keine Barrieren und jede Person bekommt die Unterstützung, die sie braucht und kann so leben und arbeiten, wie die Person es möchte.
Das klingt nach einem perfekten Schlusswort. Ja, vielen Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an die HörerInnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr fandet die Folge genauso spannend wie wir. Ja, dann bleibt nur noch, dass wir uns verabschieden. Tschüss, Anne.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss. Und danke noch an Lise fürs Schneiden.
Bis zur nächsten Folge.